essen. Yes, auch von meiner Seite herzlich willkommen. So schön, dass ihr mit dabei seid. Lasst uns zusammen direkt in die Bibel einsteigen. Wer seine Bibel dabei hat, kann sie in Epheser 6 aufschlagen. Ansonsten kannst du hier auch am Screen mitlesen. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Eines meiner Lieblingsverse der gesamten Bibel, vor allem als Typ, der gerne gewinnt. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Mein erster Boxkampf, an den ich mich erinnern kann, er verlief nicht ganz so erfolgreich. Wahrscheinlich war es deswegen auch der letzte Boxkampf meines Lebens. Ich war damals circa 7, war bei einem Kumpel daheim und habe die Boxhandschuhe gesehen und dachte mir so, wow, okay, das ist ja cool, so Dinger. Hab die mir angezogen. Wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, ich habe manchmal eine große Klappe. Früher war das noch viel schlimmer. Es kann gut sein, dass während ich die Boxhandschuhe angezogen habe, ich meinen Kumpel ein bisschen provoziert habe, der übrigens 1,5 Jahre älter war und 3 größere Brüder hatte. Auf jeden Fall hat er irgendwann gesagt, hey, wir können gerne kämpfen, ich habe noch 2 andere, ist in die andere Bude gegangen, hat sich die Handschuhe von seinem Bruder geholt, kam zurück und dann so, okay, komm, wir kämpfen jetzt. Und ich so, okay, ja, wir kämpfen. Boom, 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 zack, 3 rechte und linke Haken mitten ins Gesicht. Ich wusste nicht, wie mir passiert. Kurzerhand habe ich probiert, mich irgendwie zu wehren, als ich dann gemerkt habe, erstens, ich bin viel schwächer als der. Zweitens, ich stehe nicht auf Schmerzen und mein Kopf tut jetzt schon weh. Also was habe ich gemacht? Handschuhe in die Ecke gepfeffert und heulend aus dem Zimmer gerannt. Mama! Weil die Mama nicht da war, habe ich bis heute ein Trauma. Ganz so schlimm war es nicht, aber ich hatte auf jeden Fall keine Chance. K.O. in der ersten Runde, würde man im Kampfsport sagen. Egal wie viel du mit Kampfsport, mit Boxen, mit MMA, mit was auch immer anfangen kannst oder nicht, die Bibel sagt, wir stehen alle in einem Kampf. In einem Kampf zwischen Gut und Böse. Ein Kampf, der in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt ausgetragen wird und der einen direkten Einfluss auf dein und auf mein Leben hat. Ob du es glaubst oder nicht, auch du wirst heimtückisch vom Feind angegriffen und auch du kassierst hin und wieder mal einen rechten und einen linken Haken, die uns ausnocken und lähmen wollen. Und deswegen wollen wir uns heute zusammen anschauen, wie wir diesen Kampf erfolgreicher gestalten können als mein erster Boxkampf, damit wir nicht die Handschuhe in die Ecke schmeißen und heulend davonlaufen, sondern damit wir erfolgreich sind und als Sieger dastehen werden. Der Titel meiner Message heute, erfolgreich kämpfen. Erfolgreich kämpfen. In jedem Kampf werden Kräfte gemessen. Deshalb trainiert der Kämpfer im Vorfeld, er bereitet sich Monate darauf vor, er möchte Kraft aufbauen, um stärker als der andere zu sein. Und Paulus spricht in diesen Versen auch von der Trainingsmethode für unseren Kampf, in dem wir stehen. Und diese Trainingsmethode, sie ist viel zu gut, um wahr zu sein. Sie heißt, lasst euch stärken durch seine gewaltige Kraft. Es ist also nicht unsere eigene Kraft, die uns irgendwie stark oder stärker werden lässt, sondern es ist seine gewaltige Kraft. Egal wie schwach und ausgenockt und abgekämpft du heute hier bist, wie du dich fühlst, egal, es ist nicht deine eigene Kraft, die dich am Ende zum Sieger werden lässt, sondern es ist Gottes gewaltige Kraft. Es kommt nicht darauf an, wie hart du dich selbst trainierst, sondern es kommt darauf an, wie du dich von Gott trainieren lässt. Das ist ein ganz schönes Paradox. Ich weiß, wie will man sich bitte trainieren lassen? Also ich meine, Training ist klar, Schweinehund überwinden, ins Fitnessstudio gehen oder zurzeit geht's nicht, dann geht alle raus und macht draußen oder Bodyworkouts oder was auch immer. Ist ja logisch, selber Hand anlegen und Sport machen, trainieren. Aber wie soll ich mich denn von jemand anderem trainieren lassen? Vielleicht kennt ihn der ein oder andere noch, der elektrische Bauchmuskeltrainer, der bei Home Shopping 24 mit allen möglichen Models und Sixpacks angepriesen wurde. So, du musst ihn nur hier umlegen und dann auf Andrücken und dann wirst du auch so einen Sixpack bekommen. Ich weiß nicht, wer von euch einen solchen Bauchtrainer daheim hat. Ich habe bisher noch keinen Menschen auf dieser Welt getroffen, der dadurch wirkliche Erfolge erzielt hat. Es ist aber eine schöne Vorstellung, auf der Couch mit den Chips in der Hand und dem angezogenen Bauchmuskeltrainer einen Sixpack zu bekommen, oder? Ist schön. Apropos anziehen, Paulus, er sagt, hey, wir müssen auch was anziehen. Und er fährt fort und sagt, wir sollen eine Rüstung anziehen und wir sollen alle Waffen, die Gott für uns bereithält, ergreifen. Das finde ich so einen starken Gedanken. Wir müssen nicht selbst trainieren, aber wir müssen anziehen und wir müssen ergreifen. Wir müssen nach den Waffen, die Gott für uns hat, greifen und sie in Anspruch nehmen. Und wer den Vers in Epheser 6 kennt, er weiß, es geht dann um die Waffenrüstung, die Gott für uns bereithält. Ich werde jetzt heute nicht auf die ganze Waffenrüstung eingehen. Wenn es dich näher interessiert, schau in unserem Predigtarchiv 2014 eine Predigtserie Standhaft. Unglaublich, ich habe schon vor 7 Jahren gepredigt hier. Crazy. Und in dieser Waffenrüstung ist die einzige Angriffswaffe, also das einzige, wo man in den Angriff geht, das Schwert des Geistes, wie die Bibel schreibt, welches das Wort Gottes ist. Und wer die Bibel kennt, er weiß, dass in der Bibel so viel mehr drinsteckt. Und wir sagen manchmal, ja, wir haben ja nur eine Angriffswaffe. Das ist nicht ganz richtig, weil wir haben ein ganzes Waffenarsenal bekommen, könnte man schon sagen. Also in dieser einen Waffe verstecken sich unglaublich viele andere Waffen, die Gott für uns bereithält, damit wir im Kampf erfolgreich kämpfen. Und unter anderem finden wir in der Bibel auch die Geistesgaben des Heiligen Geistes, die er für uns bereithält. Und diese Geistesgaben sind also auch Waffen, die wir brauchen, um im Kampf zwischen Gut und Böse zu bestehen. Wir haben die letzten 2 Wochen darüber gepredigt, kannst du dir sehr gerne nochmal anhören. Und Paulus sagt, wenn wir diese Waffen, wenn wir die Gaben Gottes, seine Waffen, die er für uns hat, ergreifen und sie anziehen, dann werden wir in der Lage sein, diesen heimtückischen Angriffen, so wie diesem heimtückischen Angriff meines Freundes, standzuhalten und nicht wie so ein kleiner Gabriel nach den ersten paar Schlägen einzuknicken und heulend aus dem Zimmer zu rennen. An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Moment über unseren Gegner sprechen, mit dem wir es zu tun haben. Weil es ist wichtig, seinen Feind zu kennen. Und es ist wichtig, daraus auch Rückschlüsse für unseren Kampf zu ziehen. Mit wem haben wir es da überhaupt zu tun? Und gegen wen müssen wir eigentlich standhalten? Ich weiß, es ist heutzutage nicht unbedingt das populärste Predigtthema. Der moderne Mensch, er glaubt auch nicht an einen Teufel. Er sagt, wenn dann, ja, das ist eine Witzfigur oder es ist irgendwie eine Spinnerei, die sich der Mensch selber ausgedacht hat. Inzwischen gibt es leider auch immer mehr Christen, die eine Existenz des Teufels verneinen oder anders definieren. So, ja, das ist irgendwie all das Böse, was es da draußen gibt. Jemand hat mal gesagt, der größte Trick, den der Teufel jemals ausgeführt hat, war es, die Welt zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt. Die Bibel und vor allem auch die Lehre Jesu, sie spricht dagegen immer wieder von der Existenz des Teufels. Die meisten Stellen in den Evangelien über den Teufel hat Jesus selbst gesagt. Und was ich total interessant finde, ist, dass die Bibel ganz verschiedene Bezeichnungen für den Teufel verwendet. Sie nennt ihn den Bösen, den Ankläger oder auch den Versucher. Genau genommen gibt die Bibel diesem Wesen gar keinen eindeutigen Namen. Vielmehr nutzt sie verschiedene Titel, um ihn und sein Wesen zu beschreiben. Und die am häufigsten verwendeten Begriffe sind tatsächlich die beiden Begriffe, die wir auch in unserer Sprache am ehesten kennen, Teufel oder Satan. Teufel ist die griechische Übersetzung von Diabolos. Und Diabolos bezeichnet letztendlich eine Person, die eine andere Person verleumdet, die lästert, die schlecht über sie spricht. Und genau das macht der Teufel in seinem Wesen. Er verleumdet Gott und er verleumdet nicht nur Gott, sondern auch sein Volk, also uns. Satan ist die Übertragung des hebräischen Wortes Ha-Satan und beschreibt letztendlich einen Gegner. Einfach jemanden, der dagegen steht. Und auch dieses Wort Ha-Satan wird in der Bibel sowohl auf Menschen als auch auf Engel, aber auch andere geistliche Wesen ja angewendet. Und selbst der Engel des Herrn hat in einer Stelle der Bibel mal Ha-Satan, also sich gegen etwas gestellt. Vielleicht kommt dir jetzt das bekannte Lobpreislied in den Sinn. Du hast keinen Gegner, keiner vergleichbar. Bei dem Lied kann ich nicht leise sein, deswegen spielen wir es auch seit ein paar Wochen nicht mehr, weil ich im Lobpreisteam gesagt habe, wenn ihr das spielt, dann kann ich mich nicht mehr an die Maßnahmen halten, weil ich da immer ganz ah werde. Du hast keinen Gegner, keiner vergleichbar. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, weil du jetzt zurzeit nicht singen kannst, was du da überhaupt singst und ob du das überhaupt glaubst, was du da singst. Du hast keinen Gegner. Ich meine, wir lesen von Ha-Satan, von dem, der sich dagegen stellt. Sollten wir dieses Lied allmählich aus dem Songpool kicken, weil es falsch ist? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer gehen. Weil in letzter Konsequenz geht es jetzt um die Frage nach der Qualität und nach dem Ursprung des Gegners. Und es geht um die Frage, wie viel Macht der eigentlich heute noch hat. In den hebräischen Schriften, also unser heutiges Altes Testament, wird das geistlich Böse auf ganz verschiedene, faszinierende, für uns als Deutsche auch sehr komplexe Art und Weise beschrieben. Weil wir bekommen ganz viele verschiedene kleine Mosaiksteine und Geschichten mit auf den Weg, die deutlich machen, wie sich das Böse im Lauf der Geschichte manifestiert. Aber leider wird nirgendwo eindeutig beschrieben, wie der Gegner geschaffen wurde, warum das so ist, wie die Schlange überhaupt ins Paradies kam und all diese spannenden Fragen. Wir bekommen, wenn wir in die Bibel schauen, keine abstrakte, philosophische Antwort zu unserer Fragestellung, sondern wir bekommen eine Geschichte. Eine Geschichte, die uns im Laufe der gesamten Bibel näher erzählt und beschrieben wird. Und diese Geschichte, sie beginnt in 1. Mose mit der Erschaffung aller Dinge. Und neben dem Sichtbaren, also der physischen Welt, in die Gott den Menschen schafft, gibt es da auch eine geistliche, eine metaphysische Welt, den Himmel, den wir mit unseren biologischen Augen nur ansatzweise sehen können, aber nicht erahnen können, was dahinter für Kreaturen leben und was da für eine ganze metaphysische Welt am Start ist. Auf jeden Fall ist die Bibel klar, neben Menschen und Tieren gibt es auch andere Kreaturen, sogenannte Geistwesen, wie zum Beispiel die Cherubim. Und diese Geistwesen, sie hatten verschiedene Aufgaben in Gottes geordneter Welt. Und die Cherubim, sie waren wahrscheinlich die höchste Ordnung in dieser übernatürlichen Welt, so wie wir als Menschen in der natürlichen Welt die höchste Ordnung sind, die über das andere Leben herrschen soll und es gestalten soll. Die Cherubim, sie waren damals verantwortlich und sind es auch heute noch, verantwortlich für die Anbetung um den Thron Gottes herum. Gott wird sich vorgestellt als jemand, der auf dem Thron sitzt und diese Kreaturen, diese Geistwesen waren für die Anbetung vor dem Thron Gottes verantwortlich. Eine der grundlegendsten Eigenschaften aller Kreaturen, die Gott geschaffen hat, und das ist so wichtig zu verstehen, ist der freie Wille. Dieser freie Wille, den auch wir bekommen haben als Menschen, uns für oder gegen Dinge zu entscheiden, uns für Gott oder gegen Gott zu entscheiden, dieser freie Wille, er macht wahre Liebe und Anbetung überhaupt erst möglich. Weil ich behaupte, du kannst nur anbeten, was du auch ablehnen kannst. Du kannst nur das, was du ablehnen kannst, wirklich lieben und wirklich anbeten. Die Geschichte geht weiter und wir begegnen dem Menschen im Garten Eden. Dem Ort, an dem sich übrigens die natürliche und die übernatürliche Welt in gewisser Weise überlappen und treffen. Den Ort, an dem Gott mit seinen Menschen spazieren geht und wo es noch andere Kreaturen gibt. In dieser Story lesen wir dann die Geschichte von Adam und Eva und von dem sogenannten Sündenfall. Was interessant ist, dass wir westlich geprägte Christen in Deutschland ganz oft von einem Sündenfall sprechen. Wenn wir aber mal genauer hinschauen, lesen wir in den ersten Kapitel von Mose viele verschiedene Fälle und Abfälle. Wir reden immer nur von dem Abfall des Menschen. Vor dem Fall der Menschen war aber wahrscheinlich eine andere Kreatur in Gottes Welt abgefallen, der wahrscheinlich mächtigste und erhabenste Cherubim. Ich kann das nicht ausführlich auslegen, warum ich der Meinung bin, aber ich bin der Meinung, dass Satan, der Feind, der Gegner, wie auch immer du ihn nennen möchtest, letztendlich der erhabenste unter allen Engeln war und er sich aus seinem freien Willen dazu entschied, Gott abzulehnen und letztendlich sich Gott gleichzumachen oder sogar sich zu erhöhen und die Anbetung auf sich selbst zu beziehen. Das war seine Sünde, das war der Abfall und das war das Böse, das in die Welt kam. Gott hat nicht das Böse geschaffen. Gott hat Kreaturen eine Welt geschaffen. Er hat ihnen den freien Willen gegeben, damit Liebe und Anbetung möglich ist. Diese Kreatur, sie tritt dann, wie ich glaube, im dritten Kapitel in Form einer Schlange auf und führt den Menschen zum Sündenfall. Er verführt den Menschen mit genau dem gleichen Muster, so zu sein wie Gott, nämlich böse und gut zu erkennen. Die geistliche Rebellion, die sozusagen in der unsichtbaren Welt angefangen hat, kommt in die sichtbare Welt und setzt sich jetzt in den nächsten Kapiteln jedes Kapitel nur schlimmer fort. Und wir finden im Genesis 4 den ersten Brudermord von Kain gegen Abel. In Genesis 6 eine der verstörendsten Geschichten des gesamten Alten Testaments. Fallen dann noch weitere Kreaturen ab, die sogenannten Söhne Gottes. Darauf kann ich leider auch zeitlich nicht mehr eingehen, finde ich aber auch spannend. Für heute halten wir jetzt einfach mal fest, dass Satan in dem Sinne kein vergleichbarer Gegner Gottes, also auf Augenhöhe mit Gott ist, weil er selbst nur ein geschaffenes Wesen Gottes ist und nicht Gott selbst ist. Und deswegen werde ich diese Line weiter brüllen, hoffentlich in ein paar Wochen wieder hier auch zusammen mit euch, ansonsten einfach daheim in meinem Zimmer. Du hast keinen Gegner, keiner vergleichbar. Er hat zwar einen Machtbereich bekommen als gefallener Engel, aber er ist nicht vergleichbar mit der gewaltigen Kraft unseres Gottes, weil er nicht allmächtig ist und weil er auch nicht allgegenwärtig ist. Er ist ein begrenztes Wesen. Und das ist wichtig zu verstehen, meine Lieben. Die Bibel schreibt, er ist wie ein Löwe. Das heißt also, er ist kein Löwe, weil er ist nur wie ein Löwe. Sein Wesen ist fake und er probiert den Menschen seit tausenden Jahren zu täuschen und zu blenden. Und genau dagegen sollen wir standhalten. Gegen diese hinterlistigen Angriffe, die der Teufel immer und immer wieder verwendet. Er verwendet Lügen, um dich anzugreifen. Er verwendet Lügen, um dich von deinem eigentlichen bestimmten Leben abzuhalten. Und weißt du, was wir in diesem geistlichen Kampf vor allem tun sollten? Wir sollten Lügen entlarven. Wir sollten keine irgendwie Geister benennen und Geister beschwören und so, ist alles egal. Wir sollten Lügen entlarven. Und jetzt ist die Frage, wie entlarve ich denn eine Lüge? Ganz einfach, indem ich die Wahrheit kenne, oder? Eine Lüge wird entlarvt, wenn sie mit Wahrheit konfrontiert wird. Und Epheser 6, Vers 14, der erste Teil der Waffenrüstung, finde ich so genial, ist der Gürtel der Wahrheit, den wir umziehen sollen und mit dem wir uns entschlossen in den Kampf stellen sollen. Umgürte dein Leben, zieh dein Leben mit Wahrheit an und du wirst Lügen des Feindes entlarven. Unsere Geschichte geht weiter und die Menschen reagieren auf Böses mit Bösem und es entstehen alle möglichen verrückten Dinge auf dieser Welt und irgendwann kommen wir zu Jesus. Jesus, der selbst vom Gegner in der Wüste Matthäus 5 versucht wird, der aber von seiner Anbetung nicht abfällt, sondern der widersteht. Er sagt über sich selbst: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer die Wahrheit erkennen wird, der wird frei. Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Er überwindet oder besiegt sie durch den Glauben. Nicht unsere eigene Kraft, nicht unser eigenes Training, nicht unser eigenes Gebetsleben, nicht unsere charismatische Tradition, in der wir als BFP-Gemeinde stehen, sondern der Glaube an den alles überragenden Jesus, der selbst gekommen ist auf diese Welt, um die Mächte der Finsternis zu zerstören. Und wir feiern nächste Woche Ostern. An diesem Fest, an diesem Tag, am Karfreitag, kamen quasi alle Mächte des Bösen zusammen in der sichtbaren Welt durch die Herrscher, das Römische Reich, durch die Juden, durch die, die ihn verraten haben, aber auch in der unsichtbaren Welt. Und alles kam zum Showdown und sie wollten ihn stoppen, uns das Leben zu bringen, Menschen das Leben zu bringen und Menschen wieder zu sagen, warum sie eigentlich da sind auf dieser Welt. Es kommt zum Showdown und was macht Jesus? Er stirbt für dich und mich. Er wird bespuckt, er wird angeschrien, er wird mit Lügen konfrontiert. Was macht Jesus? Er schweigt. Aber er steht nach 3 Tagen wieder auf von den Toten, damit wir Leben haben können und damit wir die Wahrheit erkennen können, damit wir Lügen in unserem Leben brechen können. Und wir glauben so viele Lügen in unserem Leben und Lügen haben so eine große Macht über unser Leben. Das, was wir vorhin in den Taufzeugnissen gehört haben, sind vor allem Lügen gewesen, die durch Menschen oder durch Gedanken oder wie auch immer in diese Personen gekommen sind, die sie teilweise geglaubt haben und die sie zu Handeln verleitet haben. Und so gut, dass sie die Wahrheit erkannt haben, dass sie Jesus erkannt haben und dass sie ihn auch heute in der Taufe nochmal ganz besonders anziehen und sagen, ich gehöre von heute an zu Jesus. Römer 12, Vers 21 sagt Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das Böse, es attackiert uns, es greift uns an, es erzählt uns Lügen. Die Frage ist, wird es uns zur bösen Reaktion verleiten? Oder überwinden wir? Oder siegen wir, indem wir unbeirrt beim Guten bleiben? Indem wir uns nicht verleiten lassen, böse zu reagieren und zu denken. Dazu ein eindrucksvolles Beispiel. Der Evangelist Irino da Pozzo, er war längere Zeit in einem KZ und er litt furchtbar unter Hunger und Krankheit in der damaligen Zeit. An Weihnachten 1943 ließ ihn der Kommandant des KZs zu sich rufen. Da Pozzo musste hungernd zusehen, das kann man sich nicht vorstellen, wie der KZ-Leiter üppig speiste und noch die Kuchen aß, die da Pozzos Frau ihrem Mann geschickt hatte. Hass war die naheliegendste Antwort. Da Pozzo betete gegen den Hass an. Er bat um Liebe und konnte so den Hass überwinden. Nach dem Krieg fand er den Kommandanten nach langem Suchen. Das ist eine wahre Begebenheit. Da Pozzo berichtet, ich sagte zu ihm, Ich bin die Nummer 17.531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Da bekam der Kommandant plötzlich Angst. Sie sind gekommen, um sich an mir zu rächen? Ja, bestätigte ich und öffnete ein großes Paket. Ein herrlicher Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann aßen wir schweigend den Kuchen und tranken Kaffee. Der Kommandant begann zu weinen und mich um Verzeihung zu bitten. Ich erzählte ihm, dass ich ihm um Christi willen vergeben hatte. Was hat diese unglaubliche Geschichte mit deinem und mit meinem Leben zu tun? Verschiedenes. Die Front in unserem Kampf zwischen Gut und Böse, sie ist nicht nur eine Frontlinie zwischen Geisteswesen, die miteinander kämpfen, was uns die Bibel durchaus berichtet. Es ist nicht nur eine Front zwischen verfeindeten Menschen oder ganzen Staaten, was uns die Bibel auch erzählt. Es ist nicht nur ein Kampf zwischen politischen Systemen, sondern es ist am Ende immer eine Front, deren Linie letztendlich mitten durch dein und durch mein Herz geht. Und genau dort können wir direkten Einfluss auf diesen Kampf zwischen Gut und Böse nehmen, indem wir unser Herz an Gott festmachen, indem wir unsere Anbetung an Gott festmachen. Matthäus 5, Vers 9 sagt Jesus zu seinen Nachfolgern und damit zu dir und zu mir: Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Ich glaube, dass das Böse eine Realität ist. Ich glaube, dass wir nicht von der einen noch von der anderen Seite vom Pferd fallen sollten. Die eine ist zu sagen, es gibt's nicht. Es ist alles nur die Schuld des Menschen letztendlich dann oder pervertiert die Schuld Gottes. Wir sollten aber auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen, dass wir den Teufel für alles und jeden schuldig machen und es als Ausrede für unsere Verantwortung, für unser Herz nehmen. Ich bin überzeugt, dass das eine ist, was wir über den Feind glauben. Das andere ist, welche Rückschlüsse ziehen wir daraus? Und was macht es mit unserem Leben? Wie handeln wir? Ja, ich glaube auch, dass in der momentanen Zeit Corona die unsichtbare Welt aktiv ist und sie nach wie vor, wie seit Anbeginn der Zeit, alles dafür tut, um Menschen daran zu hindern, in das volle Leben, das Gott für sie hat, hineinzukommen. Ja, ich glaube, dass Dämonen, die Kraft des Bösen, auch Staatsmänner zu Entscheidungen bewegen kann. Aber die Frage ist, was machen wir? Egal, ob du jetzt glaubst, Corona ist vom Teufel, Stück Chaos, Unordnung, Biologie, Stück Mensch. Ich glaube, es ist wesentlich vielschichtiger. Es ist nicht so entweder oder, sondern das sind ganz verschiedene Perspektiven, die man berücksichtigen muss. Aber wo die Bibel so glasklar ist, ist die Frage, alright, und wie gehen wir mit dem Bösen um? Sicher nicht, indem wir zum Widerstand aufrufen. Sicher nicht, indem wir irgendwelche Taktiken und irgendwelche Dinge der Politiker aufdecken und irgendwelche Lügenvideos weiter verbreiten. Vielleicht vielmehr, indem wir Kuchen nach Berlin schicken sollten. Indem wir für unsere verantwortlichen Politiker beten sollten. Indem wir sie ehren sollten. indem wir sie unterstützen sollten. Selbst wenn sie gerade falsche Dinge entscheiden oder du sogar so weit gehst, was ich nicht machen würde, zu sagen, dass sie böse Dinge entscheiden und dass sie auch wirklich das Böse wollen, es macht keinen Unterschied. In der Frage, wie wir darauf reagieren. In der Frage, wie wir damit umgehen. Weil wir dazu berufen sind, das Böse mit Gutem zu überwinden und unsere Anbetung nicht an Menschen, nicht an Systeme, nicht an Ideologien, nicht an die Ideen dieser Welt zu hängen, sondern unsere Anbetung an Jesus alleine, den König, der über allem steht, der alles andere überragt. Und deshalb werden wir jetzt zum Ende meiner Predigt nochmal in dieses Lied gehen. Über alles will ich dich erheben. Über alles habe ich dich gesetzt. Und sprecht es auch über dein Leben aus. Über alles. Über jede auch Lüge, die da ist, sprechen wir aus, ist Gott größer. Über jede Unfreiheit, die in deinem Leben da ist, sprechen wir aus, ist seine Freiheit für dein Leben größer. Lasst uns den Ort nutzen, an den keine Maßnahme, keine Idee, kein politisches System dieser Welt je ran kann. Kein KZ, kein Arbeitslager, nichts auf dieser Welt kann unser Herz, kann unsere Einstellung und kann unsere Anbetung stoppen. Dieser geniale Evangelist aus dem Dritten Reich, was für eine verrückte Geschichte ist es. Er saß in den Zellen des KZs mit so vielen anderen. Er hat so viel Leid, so viel Böses gesehen. Er hat dem Bösen regelmäßig ins Gesicht geschaut. Aber es hat ihn nicht davon abgehalten, seine Anbetung und seinen Frieden nicht in irgendeiner anderen Idee, nicht in irgendeinem menschlichen Rebellieren, nicht in irgendeiner anderen Reformation zu finden, sondern in Jesus Christus alleine zu finden, weil Jesus der Ort des Friedens ist, selbst im Krieg. Lass uns zusammen aufstehen und es über unser Leben aussprechen und ihn über alles andere setzen, weil er überragt alles andere und er hat keinen Gegner, er hat keinen, der ihm vergleichbar ist, weil er die Welt in seiner Hand hält. Amen.